Einen wunderschönen guten Morgen und ein frohes Osterfest wünsche ich allen, die uns jetzt im Internet und auf Trema zuhören. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist die Botschaft für heute. Das ist Ostern. Das ist das, was wir 1990 Jahre wissen. Denn Ostern, wenn wir das rechnen, kommt genau hin. 33 Jahre hat Jesus gebraucht, um seinen Dienst bis zum Kreuz zu tun. Und wenn wir 2023 33 Jahre abziehen, sind wir 1990. Also heute vor 1990 Jahren. Glaube ich, richtig gerechnet, gell? Okay, wir haben eine Osterbotschaft. Und diese Osterbotschaft, die steht heute im Johannes 20. Der Johannes 20 ist ja etwas, der ganz bewusst auch auf die alte Zeit zielt, uns aber auch gedanklich genug Stoff gibt, dass wir uns mit den Personen, die dort beschrieben werden, auf die heutige Zeit konzentrieren können. Und deshalb ist der Johannes 20 für mich so wichtig. Wir finden dort Einzelpersonen, aber auch Gruppen, die einfach zeigen, wie sie mit Ostern umgegangen haben, um uns heute zu zeigen, wie wir mit Ostern umgehen. Und diese verschiedenen Charaktere, die möchte ich einfach mal rausarbeiten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass damals, ja, als sie wirklich vor 1990 Jahren davor standen, sie eben noch nicht die volle Breite hatten. Und wenn ich den Bogen spanne von Karfreitag über Ostern, darf ich eins nicht vergessen, Pfingsten. Und da werden wir auch sehen, wie Jesus ihnen schon mal eine Kostprobe gegeben hat, um zu spüren, wie der Heilige Geist sie auch zukünftig beeinflussen wird. Denken wir nur mal an Petrus. Dieses Raubbein, sage ich mal, als Fischer, dann am Karfreitag verleugnet er Jesus noch. Und am Ende wird er einer der besten Prediger und Gemeindegründer oder Gemeindeleiter, im Alten Testament, im Neuen Testament, also ja, war ja noch Altes Testament, als er begonnen hat. Ne? Aber er ist ja wirklich auf Kurs geschickt worden und hat nachher seinen Dienst vorzüglich versehen. Das geht natürlich nur durch den Heiligen Geist. Und wir kennen das heute. Und ich möchte euch einfach mit etwas Bibeltext ermutigen, da mal reinzuhören. Wir lesen erstmal die Ostergeschichte. Wir haben eine Weihnachtsgeschichte und wir haben eine Ostergeschichte. Karfreitag habt ihr ja letzten Freitag gehört. Das ist ja auch übers Netz rübergekommen. Also, Johannes 20. Am ersten Tag der neuen Woche, das ist aus jüdischer Sicht, die haben Sabbat. Gell? Deshalb ist der Sonntag der erste Tag. Und wenn ich oftmals mit Israel Kontakt habe, dann sind die am Arbeiten am Sonntag, weil das ja der Arbeitstag ist. Und wir haben das anders sortiert. Und deshalb muss man das aus der jüdischen Sicht verstehen. Also am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria Magdalena zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sie Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinentücher daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an der anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Viele verstehen das heute auch nicht. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, ist natürlich Johannes. Johannes erwähnt sich nie in seinem Evangelium. Er spricht immer nur von dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Hier finden wir schon drei bemerkenswerte Sachen. Maria Magdalena, wir kennen sie alle, das ist nicht die Maria, die Mutter, sondern das ist die, die Jesus von Dämonen befreit hatte und die hat ja nur gerade nicht ein einwandfreies Leben geführt. Aber Jesus hat sie auf Kurs gebracht, sag ich mal, oder er hat sie angeleitet, dass sie auf den richtigen Weg geht. Sie sieht nur, dass der Stein weg ist. Sie geht gar nicht hinein. Sie weiß auch gar nicht, sie sagt, er ist weg. Hat sie es gesehen? Der Stein war ja nur weg. Ja? Dann eilen die beiden anderen Jünger los. Und ist ja klar, Petrus überholt ihn natürlich. Und Johannes ist als erster da. Er geht aber auch nur kurz schauen. Er wagt sich nicht hinein. Und Petrus in seiner Deftigkeit geht natürlich sofort rein und untersucht alles. Da haben wir schon drei verschiedene Bilder von Menschen, wie sie das Ostergeschehen damals aufgenommen haben. Und der Kernsatz für mich ist der, und er glaubte. Das ist von Petrus gemeint. Er, das ist Einzahl. Und wenn wir jetzt das hier sehen, dann ist das eigentlich ganz knapp dargestellt. Wenn wir die anderen Evangelisten lesen, da ist es viel ausführlicher berichtet, aber hier ist es auf ein Minimum reduziert und wie diese Leute, die dort standen, schon mit Ostern umgehen. Wenn wir das heute auf uns betrachten, dann müssen wir doch auch sehen, wie sind wir als Nennchristen, ich bezeichne mal unsere ganze Bevölkerung, nicht uns hier, wie sind wir als Nennchristen manchmal dabei, Karfreitag stehen zu bleiben? Wir sind tief betrübt über den Tod Jesu, aber es wird nicht weitergedacht, es wird nicht weiter in der Bibel gelesen, es wird nicht weiter verfolgt, was dann passiert. Und das ist doch gerade die Sache, diese drei Tage im Totenreich, die Jesus verbracht hat. Also ich habe früher mal immer gesagt, da hätte ich gern dabei sein mögen. Ich glaube, das wäre mir nicht so gut bekommen. Heute bin ich da anderer Meinung. Lieber nicht. Er hat es für uns getan. Überleg mal, das hat er für uns auch auf sich genommen. Nicht nur den Tod am Kreuz, sondern auch die drei Tage. Und ich sage euch was, Gott hat gekämpft, dass er da wieder rauskommt. Und dann am Ende hat er gesiegt und dem Teufel die Schlüssel vom Totenreich abgenommen. Die Welt hat doch ganz anders reagiert. Die Welt hat gesagt, wenn das auch noch publik wird, die Welt hat die große Kraft der Auferstehung begriffen. Denn sie haben gesagt, wenn das, was Jesus ja, wie der Hauptmann sagte, der ist wirklich Gottes Sohn gewesen oder ein Gerechter gewesen, sagt er, als es sich verfinstert und die Erde bricht auf und so weiter. Kennt ihr alle vom Karfreitag. Da hat er erkannt, dass das wirklich Gottes Sohn war. Und jetzt hat die Welt natürlich begriffen, wenn das publik wird, dann kommen sie alle zu diesem Jesus, der als Retter ja in die Welt geschickt worden ist und folgen ihm nach. Und dann haben sie einfach den Soldaten, die haben sie bestochen, haben gesagt, pass mal auf, sag mal, dass die Jünger den Jesus geklaut haben, gell, den Leichnam geklaut haben, das ist ja das Einfachste, dann ist er nicht auferstanden. Aber das hat sich natürlich nicht bewahrheitet und am Ende wissen wir, dass nach Ostern Jesus sich ja bis Pfingsten 500 Leuten noch gezeigt hat. Absichtlich gezeigt hat, damit sie gesehen haben, dass er eben tatsächlich noch am Leben ist. Wir müssen uns da allerdings fragen, er ist in einem auferstandenen Körper unterwegs gewesen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir diese Personen analysieren, die ihn dann getroffen haben. Und es ist nicht der menschliche, weltliche Körper, sondern ein auferstandener Jesus, der dort in Erscheinung tritt. Und das wird uns letztlich, wenn wir am Glauben festhalten, eines Tages ja auch passieren, dass wir einen auferstandenen Körper bekommen. Und ich bin gespannt, wie wir da aussehen. Das wird nicht beschrieben, das sagt man uns nicht. Lass uns erstmal jetzt als erstes, wir haben diese drei Charaktere ja schon untersucht, lass uns mal auf Maria Magdalena schauen. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« sagten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr, sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Bemerkenswert. Der Körper muss anders gewesen sein, sonst hätte sie ja nicht gesagt, das ist der Gärtner. Das zu dem. Sie hat auch wiederum jetzt bemerkt, dass das Grab leer ist. Sie hat auch den Mut gehabt, jetzt reinzugehen und hat die Engel gesehen und die mit ihr geredet haben. Sie hat aber den Karfreitag noch nicht verdaut. Sie ist Karfreitag hängen geblieben. Genau wie vorher gesagt hat, dass die Nennchristen Karfreitag hängen bleiben. Und erst dadurch, dass Jesus zu ihr sagt, Maria, dadurch begreift sie an der Stimme, dass es Jesus ist. Und sie erkennt ihn und bekennt sich zu ihm. Denken wir mal an unser eigenes Leben. Für mich ist es so gewesen, ich habe eigentlich schon in frühester Jugend mich mit Kirchenarbeit beschäftigt. Ich habe in Kirchenchören gesungen, ich war im Kirchenvorstand. Aber ich habe Jesus überhaupt nie erkannt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich das mal überlege, ich habe die Johannespassion gesungen. Ich war in Israel, aber Jesus war nicht dabei. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, Peter, er muss es zweimal sagen, damit ich genau auch zuhöre. Gell? Und da habe ich begriffen, dass ich Jesus brauche. Und das ist heute, also Karfreitag, auf den Tag 23 Jahre her. Nein, gar nicht. Hör mal auf, lass doch keine Katzen hier rein. Wieder mal typisch. Der Teufel ist wieder mal typisch. Die Katze steht vor der Tür und wir lassen uns dadurch ablenken. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Sie darf ihn aber nicht berühren. Und da sehen wir auch die Individualität, mit der Jesus vorgeht. Wir haben nachher noch eine Stelle, wo es anders ist. Jesus geht mit jedem spezifisch speziell um. Mit jedem Menschen. Er ist kein Einheitsschnitt durch den Rasenmäher, sondern er wird wirklich so gesteuert, uns bearbeiten, dass jeder seinen eigenen individuellen Weg hat. Dann gibt es noch etwas. Sie ist die Erste, die das Evangelium verkündet, denn sie wird von Jesus zu den Brüdern geschickt. Da möchte ich eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Wie heißt das? Diese Bewegung, die zurzeit in der katholischen Kirche geht. Aber wie gesagt, ich will darauf nicht weiter eingehen. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hat. Sie ist eine Verkündigerin. Sie hat das Evangelium weitergebracht. Als nächstes haben wir eine Gruppe. Es waren am Abend jenes Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einmal kam Jesus, trat in ihre Mitte und begrüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Bemerkenswert. Die Jünger sitzen zusammen, dort wo sie sich immer getroffen haben, und verrammeln die Türen. Sie haben Angst. Sie haben Angst, den Namen Christus zu nennen, sich dazu bekennen, dass sie seine Jünger waren und sind. Vielleicht waren sogar, dass die das schon auch ein bisschen ins Wackeln gebracht haben. Und das ist heute auch so. Schämen wir uns manchmal, den Namen Jesus zu sagen? Was können denn unsere Nachbarn denken, wenn ich damit ankomme? Oder welche Ausreden wir auch immer haben. Wir sind doch dazu berufen auch, dass wir das Wort weiterbringen. Und wenn wir, das erkennen ja auch die Pharisäer, wer ist er schon, dass er Sünden vergeben hat? Und Jesus sagt zu uns, wem ihr, als wenn wir hier als Jünger stehen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Überleg mal, welche Macht und welche Kraft er uns auferlegt, dass wir Leuten vergeben können. Das kann jeder. Da braucht man nicht der Pfarrer zu sein im Beichtstuhl, sondern das kann jeder, den du triffst. Er muss dann aber erkennen, dass er Jesus braucht und mit Jesus von seinen Sünden befreit werden kann. Das ist der Punkt. Wir brauchen in diesem Moment, wenn wir um Sündenvergebung mit Menschen reden, brauchen wir Jesus dabei. Wir müssen ihn mit ins Boot holen, um zusammen mit ihm Menschen davon zu überzeugen, dass sie Jesus brauchen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die gerade hier aus dieser Gruppe kommt. Übrigens, Jesus geht mitten hinein durch die geschlossene Tür. Auch bemerkenswert, ein Geistwesen, also der schon unterwegs ist. Und wir werden später ja, das Kapitel 21 ist ganz wichtig, das werden wir später noch behandeln. Darüber werde ich später sprechen, aber das verrate ich euch nicht, wann das sein wird. Man könnte über jeden Typus, den wir hier jetzt heute besprechen, eine eigene Predigt halten. Aber der bemerkenswerteste, das ist für mich der Thomas. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in die durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihm herein. Er trat in die Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Eine bemerkenswerte Person. Mir fiel dazu eine Sache ein, die in Norddeutschland passiert ist. Ich hatte zur Zeit meiner Tätigkeit als Steuerberater hatte ich einen Kulturförderverein gegründet. Ich hatte ja sonst scheinbar viel Zeit, deshalb konnte ich das auch noch nebenbei machen. Kleiner Scherz. Also der Kulturförderverein, der hat sich bemüht, in unser Dorf, wir hatten 20.000 Leute, also wie eine Kleinstadt eigentlich. Und wir hatten ein Kulturzentrum, was nicht so groß war, aber es war schon so ein bisschen größer als unsere Bürgerhäuser hier. Und wir haben dann einfach den Mut gehabt, Leute anzusprechen, die auch Lust hatten, dort aufzutreten oder dort zu erscheinen oder wie auch immer. Wir haben Vorträge, wir haben Konzerte, wir haben Gesangsgruppen da gehabt und wir hatten keine Scheu, Leute zu fragen. Und wir hatten, da wir im Hamburger Randgebiet lagen, hatten wir viele Leute aus Hamburg, die umgezogen waren in unsere Kleinstadt und die sich dort eigene Familienhäuser gebaut hatten. Und dann hörte ich immer wieder, wenn es in den Zeitungen stand, was wir gebracht hatten, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass das so toll war, dann wäre ich ja auch da gewesen. Aber sie sind von vornherein nie erschienen, wenn es angekündigt war. Wir haben ja überall Werbung gemacht. Und dann haben sie schon gedacht, was kann hier sein, was kann in diesem Dorf schon Gutes sein. Das ist ja Kleinstadt und wer kommt da schon raus? Ich erinnere mich an eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Wir haben dann gesagt, ja, wen wollen wir denn mal einladen? Und dann habe ich aus mir leicht heraus, aber das Wort hat ja Kraft, das habe ich dann später auch begriffen, habe ich gesagt, lass uns doch mal John Neumeier einladen. Ich weiß nicht, ob ihr John Neumeier kennt. Das ist der Leiter des Staatsopernballetts in Hamburg. Und der ist damals schon da gewesen und er ist heute auch noch da. Der ist immer da. Und dann haben alle gelacht. Du glaubst doch wohl nicht, dass der hier rauskommt. Ich sage, ich kann ihn doch mal fragen. Dann habe ich ihn angerufen und er hat zugesagt. Er ist natürlich nicht mit der ersten Truppe gekommen. Er hatte seine Eleven hat er natürlich dabei. Aber er hat mit seinen Schülern eine Aufführung in unserem kleinen Rahmen durchgeführt. Und bemerkenswert dabei, dann kamen wieder die Hamburger, die natürlich John Neumeier kannten, die gingen ja alle in die Staatsoper und wussten, was er für feine Sachen macht. Und dann haben die gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich auch da gewesen. Und ich konnte es schon nicht mehr hören. Und das ist genau dieser Thomas-Effekt. Dieser Thomas-Effekt, der hier auch benannt wird. Und wenn wir Thomas einmal mal sehen, er glaubt nicht, wenn er es nicht gesehen hat. Und das ist ja genau, der Glaube ist ja nicht das Sehen, sondern Nichtsehen. Hebräer 11,1. Der Glaube ist das, was wir nicht sehen und trotzdem an unsichtbaren Dingen festhalten. Ich sage es mal mit eigenen Worten, ich kann es lesen. Aber dass wir eben gerade, weil wir es nicht sehen, daran festhalten. Und dann, ich hatte vorhin von der Individualität von Jesus gesprochen, wie er mit Menschen umgeht. Er lässt Thomas seine Wunden berühren und sehen sowieso, also sogar berühren, wo er vorher zu Maria Magdalena gesagt hat, rühr mich nicht an. Gell? Hier kommt doch die Individualität zutage. Er geht mit jedem anders um. Und das müssen wir einfach wissen. Jeder hat einen anderen Weg. Wir sollen uns nicht kopieren. Ich soll nicht das nachmachen, was andere machen. Ich soll nicht sagen, das möchte ich auch. Das geht schief. Ich soll Gott fragen, was hast du für mich vor? Und das dann tun. Und das kann auf ganz anderer Ebene sein. Das kann vielleicht kleiner oder größer sein. Ich soll nie andere kopieren und wenn es dann nicht klappt, sagen, oh, das passt mir aber nicht. Das passt mir nicht, habe ich ganz bewusst gesagt. Und Gott passt das schon lange nicht, wenn wir das kopieren, sondern wir müssen eigene Dinge machen und eigene Dinge und dazu stehen. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das ist das, was wir, wenn wir das für uns selbst in Anspruch nehmen, auch umsetzen können und glauben können, obwohl wir es noch nicht sehen. Wenn ich das nicht vor 23 Jahren angefangen hätte, wären wir heute nicht da, wo wir heute sind. Denn ich habe kontinuierlich weitergemacht mit dem, was Gott mir immer wieder zugesagt hat. Und immer wieder hat er, Richard hat vorhin von im Wort zum Opfer über, ich sage das nur, weil das nicht aufgenommen worden ist, immer davon gesprochen, dass Gott nur das vermehren kann, was da ist. Und wenn du eine Berufung hast und einen Dienst hast, dann schneidet Gott das nicht plötzlich ab. Gott schickt mich jetzt nicht plötzlich nach Afrika. Wenn er das tun würde, hat er hier einen Stellvertreter, der das weiterführt. Und bis der nicht da ist, schickt er mich nicht woanders hin. Und darüber muss man auch mal nachdenken. Und das muss man einfach sehen, wenn man diesen ungläubigen Thomas, heißt er auch, einfach sieht, wie er sich benimmt und wie er von Jesus vorsichtig auf die richtige Bahn. Jesus ist ja nicht schroff mit ihm. Sagt, du warst schon wieder nicht da. Hast immer wieder alles verpasst. Gell? Und interessanterweise heißt es an der einen Stelle, 8 Tage später trafen sie sich, waren sie wieder bei, und Thomas war auch dabei. Plötzlich hat er es begriffen, dass er auch dabei sein muss. Und das finde ich auch interessant, dass hier etwas in Bewegung gesetzt wird bei einem Mann, der vorher eigentlich nicht geglaubt hat. Und man sieht es ja. Er sagt dann, Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Plötzlich hat sich bei ihm was verändert. Es hat sich gewandelt, weil Jesus individuell auf ihn eingegangen ist. Und deshalb sind diese Charaktere, die Gruppen und Menschen, die wir hier in Johannes 20 aufgeführt haben, die sind so wichtig für uns, dass wir heute auch sehen, wo sortiere ich mich ein? Wo bin ich eventuell manchmal auch ein ungläubiger Thomas? Wo muss ich dann erst erkennen, dass das wirklich möglich ist, wenn es um große Dinge geht? Ich komme immer wieder auf die Szene im Gefängnis, wo wir über Heilung sprachen und da hat einer der Gefangenen in Bernau zu mir gesagt, ja Peter, Neurodermitis, das kann Gott heilen, aber Krebs kann er mit Sicherheit nicht heilen. Und das ist die falsche Einstellung. Und wenn wir da hingeführt werden und im Glauben auch daran ausgerichtet werden, dass wir auch in ganz schweren Situationen nicht verzweifeln, nicht loslassen, uns nicht damit abspeisen lassen, das kann ja gar nicht gehen, wie die Welt ja sagt. Die Welt sagt ja, das kann doch gar nicht sein. Logisch, und da müssen wir gegenhalten. Und das ist so schwierig, gegenzuhalten in einer Zeit, wo die Welt uns sagt, das will ich alles nicht. Und da sehen wir auch diese Gruppe, die dann plötzlich in einer gewaltigen Not sind. Und Jesus kommt immer wieder zu den Menschen und sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist ganz wichtig, immer wieder, wo er erscheint, Friede sei mit euch. Dass er Ruhe in die Sache hineinbringt und dass er die Menschen auf einen neuen Kurs bringt, wenn sie, wie Thomas, anderweitig unterwegs sind oder wie die Jünger, die im Oberstübchen sitzen, plötzlich schlotternd vor Furcht da sitzen. Was wird man mit uns machen, wenn wir uns dazu bekennen und den Namen Jesus ausrufen und sein Evangelium weitertragen? Das trifft uns heute auch. Das betrifft uns genauso heute. Und im entscheidenden Moment den Mund aufzumachen und nicht klein beizugeben, das kostet auch viel Mut heute. Immer wieder. Wir brauchen ja nicht auf die Malediven fahren, wo wir deshalb geköpft werden. Da würde ich meinen Urlaub nicht hin verlegen. Aber Gott kann das auch ändern. Gott kann jede Situation ändern. Und wir müssen ihm sie nur hinlegen und ihn arbeiten lassen. Und Gottes Plan, der steht fest. Und diesen Plan, den haben wir für alle Zeiten vor uns. Und denkt auch an euch und schaut in die Bibel, wo eure Berufungen liegen. Das sage ich auch bewusst für den Leuten, zu den Menschen, die heute jetzt im Internet zuhören. Schaut auf eure Berufung. Macht dort weiter. Haltet fest an dem, was Gott zu euch gesagt hat. Und ich habe letztens einen Bibelvers nochmal wieder vor Augen gehabt, wo Gott sagt, dass mein Wort nicht für euch verständlich ist, mein Wort ist höher als euer Wort. Und ich mache es mal mit eigenen Worten. Und da kommen die Leute dann auf die Idee, ja, wenn Gottes Wort höher ist als unser Verstand ist, ja, was sollen wir denn mit dem Wort anfangen? Aber Gott, man muss ja weiterlesen. Diese Metapher, die Gott dann wieder aufbaut, sagt, so wie der Regen auf die Erde fällt und der Schnee und wieder aufsteigt zum Himmel, so kommt ja auch das Wort Gottes wieder, was wir bringen zu ihm und mit dem Segen zurück, wieder die Vermehrung, die wir auch da haben. Und so kommen wir auf unserem Weg weiter mit dem, was Gott uns sagt. Und ich möchte nochmal, weil ich vorhin den Bogen gespannt habe, Karfreitag, Ostern und Pfingsten und die Zeit dazwischen, die dürfen wir nicht im Leben Jesu in seinen letzten Tagen auf der Erde als leiblicher Körper oder als auferstandener Körper, das ist eine Zeit, die für uns prägend ist, die für uns wichtig ist, dass wir darauf schauen, was ist da passiert. Denn in der Zeit leben wir ja. Wir leben mit der Auferstehung und diese Kraft ist in uns, das dürfen wir nie vergessen. Diese Auferstehungskraft, die haben wir jeden Tag vor Augen. Und wir können immer wieder sagen, renne ich jetzt gegen diese Wand und renne mir meinen Schädel ein oder benutze ich Gott, dass er sagt, die Mauer wird weggeräumt. Das sind Dinge, die müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und dann sind wir wie Thomas auch dazu, mein Herr und mein Gott. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir, dass Gott uns nie alleine lässt. Er ist immer bei uns, so wie er Josua gesagt hat, als der ins gelobte Land einziehen sollte. Fürchte dich nicht, ich verlasse dich nicht und ich bin immer bei dir. Das ist doch unser Gott, der auch bei uns ist. Der ist immer dabei. Ich habe eine wunderbare Stelle in der Bibel, die ich euch eigentlich als Hausarbeit, sage ich mal, jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, mitgeben möchte. Im 1. Korinther 15 lesen wir, im 1. Korinther 15 lesen wir von Paulus im Brief an die Korinther und das Kapitel 15 ist überschrieben, die Auferstehung Christi, Doppelpunkt, jetzt kommt's, Kernstück des Evangeliums, sagt die Neue Genfer Übersetzung als Titel für den Vers, für das ganze Kapitel 15. Und ich möchte einfach nur den Vers 17 daraus lesen. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch gelegt habt, liegt dann immer noch auf euch. Das ist nur ein Vers aus dem Kapitel 15. Und wenn ihr den ganzen Vers liest, da geht es um auch ein Leben nach dem Tod. Es ist wirklich wichtig, den das Kapitel 15 aus dem 1. Korintherbrief zu lesen. Wenn wir nicht daran festhalten, ist unser Glaube eine Illusion. Und wir wissen es besser. Wir wissen, Jesus ist für jeden von uns gestorben. Und die Auferstehungskraft ist an uns, weil Gott seinen Sohn als Ersten auferstehen lassen hat. Und er wird auch uns auferstehen. Wir werden mit ihm, wenn er wiederkommt, eine Himmelfahrt selbst erleben. Entweder aus den Gräbern oder leiblich mit ihm in einem neuen Körper aufsteigen. So ist es. Und daran müssen wir festhalten. Und dann ist unser Glaube keine Illusion. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen, das ich heute Morgen bekommen habe. Bayless Conley hat mir persönlich eine Nachricht geschickt und ich möchte aus dieser Nachricht das Gebet sprechen und damit den Gottesdienst oder die Predigt beenden. Herr, ich danke dir für dein großes Opfer. Ich danke dir für deine Zusage. Ich danke dir für deine Versorgung. Ich danke dir, dass du mir ein Ziel und Frieden und deine ständige Gegenwart schenkst. Ich weiß, dass du auferstanden bist und den Heiligen Geist gesandt hast, um all diese Dinge in meinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Ich weiß, dass in deinem Wort alles aufgeschrieben steht, was du für mich bereithältst. Ich werde in deinem Wort lesen, ich vertraue und dich für alles loben, was du mir darin versprichst. In deinem kostbaren Namen bete ich. Amen. Amen. Damit möchte ich den Gottesdienst schließen. Wir werden jetzt noch weitermachen mit dem Abendmahl. Und wer zu Hause ist, kann ja vielleicht auch Brot und Wein nehmen und einmal noch im Lukas-Evangelium die Stelle aufschlagen, wo es um die Einsetzungsworte geht. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich schon auf den nächsten Sonntag. Habt eine gute Zeit und noch ein gesegnetes Osterfest, restliche Tage bis Montag und denkt über das nach, was wichtig auch für euer Leben ist und wie individuell Gott auch euch geschaffen hat und mit euch umgeht, wie Jesus euch lieb hat und euch führt und leitet. Amen.